Ich möchte zunächst die Grüße aus Lembach weitergeben. Zumindest sind sie mir aufgetragen worden in unserem Gebetskreis am Dienstag. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen überlegt, wann ich das erste Mal bei euch war in der Gemeinde. Das ist auf alle Fälle in der Ziegenstraße noch gewesen. Und wenn ihr rechnen könnt, da ist unsere Tochter Marlies noch gar nicht geboren gewesen. Also es muss ein paar Tage zurückliegen. Aber ich freue mich, dass ich auch heute noch mal oder wieder mal hier sein kann. Mittlerweile mehrfacher Opa. Und ich denke und ich freue mich und bin gerne hier, weil wir ja zuletzt so eine ganz lebendige Verbindung nach Chemnitz haben durch unsere Kinder. Und dann, da sind wir eigentlich schon beim Thema, was ich heute so mal uns ein bisschen bewegen will. Das ist dieser Satz, den Karl-Heinz von Heiden mal so besonders geprägt hat. Ich denke, da sitzen noch Geschwister hier, die damals zur Rüstwoche oder Seminarwoche in Leipzig dabei waren, als wir uns mit dem Buch der Richter beschäftigt haben. Gott hat keine Enkelkinder. Ich denke, das ist ein Satz, der mir noch irgendwo in den Ohren klingt, wenn ich mir das so vor Augen halte. Und es ging ja damals im Buch der Richter so ganz deutlich darum, dass jede Generation sich persönlich wieder entscheiden muss. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass Glaube nicht einfach vererbt wird und dass es so weitergeht. Wir erschrecken ja manchmal über dieses Buch der Richter. Diese 400-jährige Zeit, wunderbare Geschichten, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott sein Volk befreit hat. Aber es kehren immer wieder diese Sätze zurück. Es war eine neue Generation herangewachsen, die hatten Gott vergessen. Eine Zeit, eine Spanne, 400 Jahre, die wohl kein Mensch erlebt, aber die uns hier so deutlich erschreckend vor Augen gehalten wird. Eine Tendenz, eine Sache, die eigentlich in der Geschichte der Menschheit immer wiederkehrt. Da gab es immer wieder mal auch Leute in der Kirchengeschichte auf dieser Welt, die haben Positives bewirkt, die haben die Menschen zurückgebracht zu Gott. Aber es wurde ganz schnell auch Routine und man hat Gott wieder vergessen. Dinge haben sich eingeschlichen. So diese drei Sätze sind mir da immer wieder vor Augen. Das ist diese Tatsache, dass da jeder tat, was in Recht war in seinen Augen. Brauchen wir uns gar nicht weiter umzuschauen in unserem Land, in unserer Zeit. Das ist dermaßen aktuell. Macht sich in Gemeinden breit. Jeder tut, was Recht war in seinen Augen. Wenn manche meinen, das ist nicht nach Gottes Ordnung, dann schließt man sich Leuten an, die das tolerieren. Dann einfach diese Tatsache, dieses Auf und Ab in der Menschheitsgeschichte. Und dann kommt noch ein Satz immer wieder auch vor, es war kein König im Land. Ich denke, Menschen brauchen Vorbilder, Leitbilder, Ordnungen. Dort, wo es keine Ordnungen gibt, da, wie sagt man, ist Anarchie. Macht jeder, was recht ist in seinen Augen. Ich möchte aber nicht im Buch der Richter stehen bleiben. Wir wollen ein Stück weitergehen in die Geschichte Israels, in die Geschichte der Könige, die ja beginnt schon in Samuel, wo Gott Könige eingesetzt hat, die im Volk geführt haben. Es gab vorbildliche Könige. Die waren sich bewusst, dass sie Verantwortung tragen für Gottes Volk. Aber es gab viele, sehr viele, die haben ein ganzes Volk immer wieder auch verführt. Menschen sind manipulierbar. Das merken wir immer wieder auch, wenn wir uns umschauen in unserer Zeit. Magische Sprüche beeinflussen Wahlen und man hat immer mehr, immer stärker diesen Eindruck, dass die Menschen, die irgendwo kritisieren, verändern wollen, dass die die Oberhand gewinnen. Wir werden, oder ich werde immer wieder erinnert an diesen bekannten, berühmten König Salomo, der am Anfang seiner Regierungszeit Gott gefragt hat. Er war sich bewusst, ein Volk zu führen, da braucht man Weisheit dazu, von Gott. Wir wissen von diesem König, der wunderbare Entscheidungen, der gute Anfänge gemacht hat und der aber irgendwo im Laufe seines Lebens da irgendwo so ganz automatisch so weggekommen ist von Gott, diese Ordnungen nicht mehr beachtet hat. Seine Frauengeschichten brauchen wir gar nicht groß in den Mittelpunkt zu stellen. Er hat sich bereichert und hat seinem Volk eine Last aufgelegt vielleicht, die Gott gar nicht wollte. Ja, und ich möchte an dieser Stelle uns zunächst einmal eine Begebenheit lesen in 1. Könige Kapitel 12, die Geschichte des Königs geht zu Ende und sein Sohn ist der Nachfolger. Wir werden an eine Stelle geführt, die es in der Menschheit immer wieder gibt und die wir erleben in der großen Politik. Ein neuer Führer, ein neuer König, ein neuer Präsident wird gewählt, aber auch in dieser Zeit, wenn es um die Wirtschaft geht, da geht es auch, hat so mancher vielleicht das erlebt. Da wird ein neuer Firmenchef eingesetzt, da kommt eine neue Ära und es ist so ganz spannend, wie es weitergehen kann. Genauso ist es hier, ich lese erstmal die ersten 14 Verse in Kapitel 12. Und Rehabiam ging nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobiam, der Sohn des Nebat, das hörte, er war aber noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war. Da kehrte Jerobiam aus Ägypten zurück, und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kam Jerobiam und die ganze Versammlung Israels und redeten zu Rehabiam und sagten, dein Vater hat unser Joch hart gemacht, du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Er sagte zu ihnen, geht hin, noch 3 Tage, dann kommt wieder zu mir, und das Volk ging hin. Und der König Rehabiam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch im Leben war, und sagte, wie ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben? Und sie redeten zu ihnen und sagten, wenn du heute diesem Volk zum Knecht wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Doch er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, und vor ihm standen. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet und gesagt hat, erleichterte das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihnen und sagten, du sollst diesem Volk sprechen, das zu dir redet und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht. Du aber erleichtere es uns. So sollst du zu ihnen treten. Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun, denn mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euch euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Beizen gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Und die Robian ging und Jerobeam und das ganze Volk kamen am dritten Tag zu Rehabiam, wie der König geredet hatte, als er sagte, kommt am dritten Tag wieder zu mir. Und der König antwortete dem Volk hart und verwarf den Rat der Alten, den sie ihn geraten hatten. Und er redete zu ihnen nach dem Rat der Jüngern. Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Weizen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Und das dürfen wir vielleicht dann im Vers 20 noch einmal zusammenfassen. Und es geschah, als ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, da sandten sie zu ihm hin, ließen ihn zur Gemeinde rufen und machten ihn zum König über ganz Israel. Niemand folgte dem Haus David, außer dem Stamm Juda allein. Vielleicht wissen Sie ja dieses Wort. Ich denke, für mich eigentlich eine erschreckende Geschichte eigentlich. Ein ganzes Volk wird verführt, von Gott weggebracht. Es gibt Spaltung. Wie wollen wir uns das mal so ganz deutlich eigentlich mal so sagen lassen? Ich denke, diese Geschichte braucht man an manchen Stellen gar nicht große Worte zu machen. Die redet für sich selber. Diese Tatsache. Und ich würde gerne über meine Predigt noch einen ganz steilen Satz sagen, sage ich mal. Es ist gar nicht so verkehrt, mal auf den Rat eines Älteren zu hören. Ich gehöre zu den Älteren und ich kann mich noch durchaus gut erinnern, als ich jünger war, da hätte ich ganz genau hingehört, was der ältere Herr da zu sagen hat. Den Rat eines Älteren zu hören. Ich denke, man muss zunächst einmal vorausschicken, dass wir denn älter sein, das ist ja immer auch ein Stück relativ. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch zur Schule ging, da gehörte auf unserem Bauernhof der Opa noch dazu. Der hat bei uns mit am Tisch gesessen. Er war damals genauso alt wie ich jetzt. Und ich habe damals gedacht, er ist uralt. So ganz alt fühle ich mich heute noch nicht. Aber ich denke, man muss diese Relationen schon sehen. Ich denke, vielleicht bist du erst 40, fast junge, pubertierende Kinder vielleicht. Dann bist du auch für die schon der Ältere. Und würdest gerne sagen, dass sie auf dich hören, dass sie deinen Rat annehmen. Oder du bist Erzieher, Lehrerin oder sowas oder Lehrer. Dann bist du für die Kinder auch schon der Ältere. Und würdest manchmal schon denken, die sollten doch auf mich hören. Ich möchte aber, bevor irgendwo einer, der sich für alt und weise hält, mir ganz schnell auf die Schultern klopft, dann bitte ich auch gut zuzuhören. Guter Rat ist ja manchmal teuer. Guter Rat ist teuer und wir brauchen Ratschläge. Und wenn man diesen feinen Unterschied auch in dieser Stelle, das möchte ich ganz stark betonen, diese Älteren, die schon bei seinem Vater gedient hatten, die haben auch sich den Blick bewahrt, was schiefgelaufen ist. Wo sie von den Ordnungen Gottes weggekommen sind, von dem, was Gott eigentlich wollte. Die haben gemerkt, da sind vielleicht Steuergelder veruntreut worden. Salomo hat sich selber bereichert. Vielleicht möchte ich an dieser Stelle einfach so einen kleinen Einschnitt machen und uns an eine Bibelstelle erinnern, die steht im 5. Mose. 5. Mose, ich lese ein paar Verse aus diesem Abschnitt, dem sogenannten Königsgesetz. Kapitel 17, ab Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Dann sollst du nur einen König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, noch, und er das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und er soll nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Denn Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf den Thron des Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, in dem er den Priestern vorliegt, und soll sie bei ihnen sein, und er soll die Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er in der Lage, an die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert und er durch seine Söhne in der Mitte Israels. Ich denke, haben wir diesen Anspruch an einen König überhaupt mal vor Augen, was das heißt. Und wenn wir diese Königsgeschichte lesen, dann ist das wohl nie so ganz eingehalten worden. Ich denke, an dieser Stelle hat Rehabiam gewissermaßen es verpasst, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Mal wieder sich zurückzuerinnern an dem Anspruch, den Gott eigentlich an ihn stellt, was er vor Augen hat. Ich denke, das ist bis heute so. Gemeinden brauchen oft Kurskorrekturen, mal zu überlegen, wie es weitergehen kann, wo wir eigentlich von Gott weggekommen sind, wo unser Gottesdienst nur noch Routine ist, wo man sich festhält an Dingen, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben. Kurskorrekturen sind nötig, die uns hier vor Augen stehen, die uns diese Geschichte eigentlich ein Stück lehrt. Wir brauchen immer wieder mal auch so diese Kurskorrekturen, die in unseren Gemeinden nötig sind. Die Zeiten haben sich geändert, sagen wir ganz schnell, was ist eigentlich etwas, was veränderbar ist. Da gehen die Dinge oft weit auseinander. Wir sollten wirklich dahin blicken auf diese Tatsache, was uns hier vor Augen hält. Den Rat eines Älteren zu hören. Es ist einfach diese Tatsache, dass Menschen Erfahrung gemacht haben mit Gott. Dass sie von ihrem Erleben berichten. Und es ist einfach diese Sache, dass nicht alles Gold, was glänzt, ist, wie es früher gelaufen ist vielleicht, an was wir uns gewöhnt haben. Wollen wir einfach nochmal auch so an diese Stelle schauen, die wir immer wieder mal erleben, die vielleicht jeder, der im Berufsleben stand, erlebt hat. Ein junger Mann hat gewissermaßen ein Königreich geerbt. Es steht die Frage, wie es weitergehen kann. Guter Rat ist an dieser Stelle teuer. Wir kennen diese berühmten Dinge, dass da Unternehmensberater zur Rate gezogen werden. Da kann man eine ganze Menge Geld verdienen damit. Aber es geht oft über Leichen. Wie man das so schön sagt, da macht man sich nicht gerade Freunde. Da geht es um Gewinnmaximierung, um Vergrößerung des Reichtums. Ich habe so auch in eine Firma vor Augen, die von einem gläubigen Mann geleitet wird, der am Ende seiner Berufslaufbahn gesagt hat, ich danke Gott, was er mir geschenkt hat, was geworden ist. Ich hatte mehr, als ich vielleicht gebraucht hat. Aber als er die Firma übergeben hat, dann haben die Nachfolger irgendwo den Gewinn erhöhen wollen, einen Firmenberater oder Unternehmensberater zur Rede gezogen, das sind Arbeitsplätze gestrichen worden, Bedingungen verändert. Irgendwo eine ganz spannende Frage an solchen Stellen im ganz praktischen Leben. Ich denke, wir werden später noch ein Stück auch darauf kommen. Kurskorrekturen in der Gemeinde können durchaus gefährlich sein, wenn man Dinge streicht, die Gott wichtig sind. Ich denke einfach, und meine Beobachtung aus dieser Tatsache, dass ich doch schon über 50 Jahre zur Gemeinde gehöre, man kommt immer wieder in neue Extreme. In neue Extreme, in Veränderungen, die in Extreme gehen, was man in den Mittelpunkt stellt, was eigentlich gar nicht so der Hauptgrund ist. Neue Extreme. Ich bin ja noch in dieser Zeit aufgewachsen. Da war eine sehr, sehr starke Abgrenzung von dieser bösen Welt verbreitet, von meinen Eltern. Da hat man so das gesagt, lass dich ja nicht mit ungläubigen Freunden ein. Und vielleicht darf man es ganz extrem sagen, wir hatten als junge Leute den Eindruck, alles, was Spaß macht, ist Sünde. Heute denke ich oftmals, ist das genau das andere Extrem. Junge Leute werden gestattet, alles Mögliche, in alles Mögliche, sich vielleicht auch zu verlieben, wegzubleiben von der Gemeinde. Wir haben ja heute diesen Trend, der durch ganz Deutschland geht, dass man irgendwo dorthin geht, wo Action ist, wo was los ist. Gemeindebesuch, der ist für viele gar nicht mehr Pflicht. Sage ich jetzt mal so deutlich. Man merkt das oft, dass hätten wir uns früher nicht getraut, zu sagen, ich gehe lieber besonders einen Ausflug machen oder zum Fußball oder wo auch immer. Das ist heute selbstverständlich geworden. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir auch ein Stück an dem bleiben, was wertvoll ist, was hält, was durchträgt. Ich denke, wir sind dann auch bei einem Thema, das mir in letzter Zeit immer deutlicher wird. Das ist diese Frage des Miteinander von Alt und Jung. Wir treffen uns donnerstags immer zu einem Gebet für die Stadt vormittags, als meistens sind Rentner oder Freiberufler aus den verschiedenen Gemeinden unserer Stadt. Und da sind auch Pastoren dabei und die meinen, das ist ein Problem unserer Zeit, dass das nicht mehr funktioniert. Wir sind ja umgeben von so vielen falschen Vorbildern. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, dass sich diese Generationen auseinanderleben. Jede Generation ist auch ein Stück unabhängig voneinander. In vielen Teilen der Erde ist es gut, wenn man Familie hat, wenn man Ältere auch versorgt, weil man das einfach braucht, weil das meine Rentenversicherung ist, weil das meine Altersversicherung ist. Ich weiß gar nicht, man hat mal Prozente ausgerechnet. Da gibt es solche Dinge nicht, wie wir sie kennen. Rentenalter und Vorsorge für Witwen und so weiter und so fort. Ich will das nicht kritisieren, das ist eine tolle Sache und das ist will ich auch nicht abschaffen. Aber manchmal ist das auch eine Sache, die Menschen ein Stück entfremdet. Dass man einfach auseinanderläuft, weil das gar nicht nötig ist. Wir sind umgeben mit so vielen Beispielen von Leuten, vor allen Dingen, die vielleicht auch finanziell ein bisschen besser gestellt sind, die sich das leisten können, einfach auseinanderzulaufen. Es geht nicht nur um die materielle Versorgung, sondern auch um die Einsamkeit im Alter. Vielleicht das Miteinander der Generationen in der Gemeinde. Warum sage ich das? Ich denke, wir können durchaus auch in der Erziehung, in der Familie, als Eltern vielleicht, da ein Stück Einfluss drauf nehmen. Was lernen unsere Kinder von dieser Einstellung zu uns? Können wir ihnen auch ein Stück Toleranz nahe bringen, dass die Oma auch mal besucht werden sollte, weil sie Hilfe braucht? Wir erleben ja immer mehr, dass junge Leute vielleicht die Oma besuchen, weil die ein bisschen großzügiger ist mit dem Taschengeld oder mit dem kleinen Geschenk. Man erlebt ja kaum noch, dass da 14, 15-Jährige zur Oma gehen, um ihr im Haushalt zu helfen. Ich sage das einfach mal so ein bisschen flapsig, ist nicht immer so. Aber wir leben mitten in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, wo dieses Denken sich breit macht. Ja, und junge Leute, die können manchmal ganz schnell erfahren, was du hörst auf deine Eltern. Wie gesagt, ich denke, es wäre schön, wenn unsere Gemeinden so diese Orte sind, wo alt und jung miteinander können. Eine Sache, die viele Menschen sich eigentlich wünschen. Obwohl die meisten Leute um uns herum das einfach nicht in den Griff kriegen. Dass man seinen Egoismus lebt, dass man weggeht von dem, was Gott will eigentlich. Ehre Vater und Mutter. Das ist eine alte Weisheit, die dazugehört, die wir auch ein Stück lernen und die mir an dieser Stelle ganz wichtig ist. Wie gesagt, ich bin keiner, der ständig Gemeinde verändern will und an allen durchaus rumkritisiert. Aber ich denke, so ein Stück auch dieses Miteinander aller wäre wünschenswert. Ich freue mich, wenn man manchmal, es war bei uns in Limbach durchaus so, dass man sonntags früh durch die Stadt gefahren ist, da konnte es sein, da traf man bei in der Christuskapelle in der Gemeinde der Baptisten Leute, alt und jung, die da war noch Leben da. Oder oberhalb von unserer Gemeinde, das Gemeindezentrum der Kirche, da trafen sich Leute. Das haben die Menschen gesehen. Wir brauchen gar nicht darüber zu reden, dass wir missionarisch sein wollen. Die Leute merken, wer da reingeht. Ob das nur eine Truppe von Rentnern ist oder das andere Extrem ist ja heute, es gibt ja immer mehr Gemeinden, Jugendgemeinden, die unter Jugendlichen missionieren wollen. Dann haben wir solche Gruppen, nennt sich in Limbach C3. Das sind nur die jungen Leute, da fühlen sich Ältere gar nicht mehr wohl, weil dort nur noch moderne Musik gemacht wird, weil die Predigten irgendwo auf Jugendliche angelegt sind. Ein Stück Toleranz, ein Stück Miteinander, aufeinander zugehen, das würde ich mir an dieser Stelle wünschen. Und das ist diese Tatsache, die uns bei dieser Geschichte vor Augen steht. Wenn wir ein Stück weiterdenken, wenn ich an Gemeinden denke, dann bete ich ein Stück auch um Väter und Mütter im Glauben, die gute Wegweiser sind, die gute Ratschläge geben können, die auch irgendwo merken, was will denn Gott eigentlich von seinem Volk, von uns? Was soll diese Auswirkung haben? Ich stelle manchmal mit Erschrecken fest und ich habe gehört, dass eine ganze Reihe von Geschwistern auch bei uns sich irgendwo abwenden von der Gemeinde. Da gibt's Gruppen, die neue Lehren oder zumindest in den Mittelpunkt stellen. Querdenker, dieses Wort ist ja heute ein Begriff, der immer wieder in eurem Munde ist, was sich auch in Gemeinden breit macht. Dabei will er eigentlich, will Gott, dass Gemeinde dieser Ort ist, wo Kinder dazugehören, aber wo auch Opa und Oma bis zu ihrem Tod, vielleicht auch die Leute, die dann nicht mehr regelmäßig kommen können. Das ist eine ganz wichtige Sache, die mir diese Geschichte sagt, die hier ganz wichtig ist. Glaube, der auch im Alter lebendig bleibt und sich nicht nur an Traditionen festmacht. Ich möchte eigentlich diese Geschichte, wir sind mit der Zeit schon weit fortgeschritten, noch einen Blick auf diesen zweiten Mann, der hier an dieser Stelle uns vor Augen steht, lesen und einfach diese Tatsache uns vor Augen halten. Da ist einer, Jerobiam, der schon zu Salomos Zeiten zur Opposition gehört, wie man das schön sagt, der, wie das oft in Diktaturen üblich ist, ins Ausland gehen muss, sich absetzen, der sieht an dieser Stelle die Chance, an die Macht zu kommen, seine Dinge durchzusetzen. Einer, der auf seinen Verstand, auf seinen seine Tatsache oder seine Begabung vertraut und jetzt die Chance sieht, an die Macht zu kommen. Endlich das durchzusetzen, was er schon immer gedacht hat. Ich bin der Überzeugung, dass an dieser Stelle, wo wir darüber nachdenken, über Kurskorrekturen, über Veränderungen, über neue Wege vielleicht, die riesige Gefahr steht, dass wir hier zu Extremen wieder kommen und dass einer, der da sich an Vorlaut an die Macht setzt, der keinen Rat braucht bei Gott, eine Spaltung hervorruft, die nie wieder zu reparieren ist. Ich lese noch ein paar Verse, die stehen in 1. Könige, ab Vers 26. Da steht über diesen König Jerobiam, und Jerobiam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen, wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten. Dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabiam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabiam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, zwei goldene Kälber anzufertigen zum Volk, aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, du da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel und das andere gab er den Namen Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Vielleicht wisst ihr ja dieses Wort. Ich denke, hier dienen sich Extreme auf Dinge, aber man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, welche Abgründe menschlichen Denkens da vor uns stehen. Eine Tatsache, die Spaltung gerufen hat, wie einer in der Lage war, den größten Teil des Volkes auf seine Seite zu ziehen und zu verführen. Und das so uns vor Augen steht, eine Spaltung, die das Ende schon ein Stück einläutet. Vielleicht darf man das auch auf heutiger Sicht uns vor Augen halten. Das ist nicht zur Ehre Gottes, wie das hier gelaufen ist. Wir haben in letzter Zeit, also in meiner Tageslese war Chronik dran, und an dieser Stelle, als dann letztendlich der Tempel zerstört wurde, die Siegermächte die kostbaren Geräte als Trophäen in ihre Gotteshäuser gestellt haben. Was für eine Schande für Gott eigentlich. Was haben Menschen da über das Volk Gottes gebracht? Schande. Und wenn man das heute so sieht, leere Kirchen, gespaltene Gemeinden und dort, wo kein Leben mehr ist, wo Menschen Gott oder die Gemeinschaft mit Gott oder Gott einfach nicht ernst genug nehmen. Das ist nicht zur Ehre Gottes. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Ich hatte mal einen Kollegen, der über einen Bruder so gesagt hat, der nimmt's ernst. Der geht immer in die Gemeinde. Dem ist das was wert. Da muss was dran sein. Und ich denke, so durften wir uns einfach mal zurückerinnern an das, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir Zeugnis sein dürfen. Wir brauchen gar nicht missionarische Aktionen und gute Worte zu sagen. Die Leute sehen, wer in eure Gemeinde reinkommt und wie dieses Miteinander funktioniert. Das kann Zeugnis sein. Ich danke einfach, dass wir das immer wieder in Gottes Hände legen können. Wir machen manchmal eine Menge Aktionen, aber vieles ist auch zur Unehre Gottes. Amen.